Ja, es geht heute um einen Lobpsalm, einen Lobpsalm Davids. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch ganz kurz mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du großartig bist und es wert bist, dass wir dir Lieder singen, dass wir dich loben und preisen. Ich bitte dich, dass du das immer wieder tief in unser Herzen rutschen lässt, dass wir es zu einem Lebensstil machen, dass wir auf dich vertrauen, dass wir dir den ersten Platz einräumen. Ich bitte dich, dass du jetzt die Predigt und die Worte segnest, dass du uns Gutes hören und Gutes verkünden schenkst. Amen. Wir haben ihn gerade schon gehört, aber es sind nur 4 Verse und deswegen kann ich das leicht nochmal vorlesen. Preist den Herrn, ruft seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten. Singt ihm, spielt ihm, redet von seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Ich möchte mit den 2 letzten Versen anfangen. Das kriegt ihr damit. Ich hoffe, dass ich hier irgendwann noch, starten wir neu. Aber so ist das manchmal. Unsere Geschichte hat eine ziemlich feste Verankerung in der Zeit. Und zwar taucht sie in dem 1. Chronikbuch auf. Da bringt David die Bundeslade nach Jerusalem. Das heißt, er will es. Und erstmal geht es kräftig schief. Er hat sich das alles gut überlegt, Ochsenkarren vorbereitet, losgezogen, aufgeladen. Und dann kommt dieses ganze Gefährt unterwegs etwas ins Kippen. Und es rutscht, schlechte Ladungssicherung. Einer langt hin und stirbt. Usa. Usa stirbt, weil er die Bundeslade anfasst, ohne dass er es hätte sollen. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. König David trifft das hart. Der hat es nur gut gemeint. Was ist da passiert? Und er begreift, dass mehr an dieser Bundeslade dranhängt, als er gedacht hat. 3 Monate vergehen. Währenddessen wird die Bundeslade zwischengepackt. Und König David macht sich viele Gedanken und beim 2. Mal geht das anders an. Die Priester werden versammelt, die Leviten. Es wird auch kein Ochsenkarren geholt, sondern die Bundeslade soll getragen werden. Und sie ziehen los, aber sie bringen auch noch ganz viele Musiker mit, um vor der Bundeslade herzuziehen und Gott Lob und Preis zu singen. Und genau aus diesem Lobpreis stammt unser heutiger Psalm. Preist den Herrn, ruft an seinen Namen. Ja, diese Bundeslade, sie war etwas vergessen. Irgendwie auf einem Bauernhof mal geparkt. In der Richterzeit, da gab es noch Geschichten, da wurde noch geraubt und hin und her. Und dann stand sie da. Ein bisschen außerhalb. Vielleicht hat man sie auch erst mal ein bisschen suchen müssen. Wie ist das eigentlich bei uns? Diese Bundeslade war der Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Gerät es manchmal auch ein bisschen in Vergessenheit, ins Abseits, irgendwo in so einem Bauernhof geparkt. So ein bisschen abgeflachter Glaube, runtergefahren, eingeschlafen. Oder gerade einfach auf Zeiten geschoben, weil einfach andere Sachen viel wichtiger sind. Und dann dieser Auftrag, sucht den Herrn. Gott suchen. Was heißt das eigentlich? Im Text steht, sein Angesicht zu suchen. Sein Angesicht, ja, aber das kann man nicht sehen. Zu Zeiten Davids hatten die es noch einfach. Die hatten eine Bundeslade, die konnten es irgendwo noch bildhaft festmachen, da ist Gott. Wir haben keine. Trotzdem sollen wir sein Angesicht suchen. Manchmal ist es gar nicht so einfach. Ich habe eine Geschichte gefunden, die mich sehr beschäftigt hat bei dem Gedanken. Die lese ich kurz vor. Wir hatten Besuch von einem jungen Ehepaar. Der Mann war blind von seiner Geburt an. Er war also auf die Sinneseindrücke des Hörens und des Tastens angewiesen, um seine Umwelt wahrzunehmen. Im Laufe der Begegnung fiel mir auf, dass er in seinen Äußerungen des Öfteren recht hart, ja manchmal sogar verletzend war. Dieses Verhalten ist mir in anderen Begegnungen mit blinden oder stark sehbehinderten Menschen auch gelegentlich begegnet. Ich führe das darauf zurück, dass Blinde ja nicht sehen können, wie ein Gesprächspartner durch Mimik und Gestik reagiert. Daran ist mir deutlich geworden, wie sehr in unserer Kommunikation nichtsprachliche Dinge eine erhebliche Rolle spielen, ohne dass uns das immer so ganz bewusst ist. Wir brauchen also bei einem Gespräch auch die Sicht auf unseren Gesprächspartner, auf sein Gesicht, sein Mienenspiel, seine Körperhaltung. Wir sprechen ja auch von der Körpersprache. Aus dem Mienenspiel eines Menschen kann ich entnehmen, ob das, was ich sage, seine Zustimmung findet oder seine kritische Abwehr hervorruft oder auch, ob er auf Durchzug geschaltet hat. Wenn wir sagen, wenn wir meinen, dass etwas einen Menschen überhaupt nicht interessiert. Das Problem ist, Gottes Angesicht ist für uns erstmal gar nicht sichtbar. Aber trotzdem beschreibt es nicht nur Gottes Angesicht. Kein Mensch, steht in der Bibel, kann Gott sehen. Stimmen alle gleich da. Trotzdem stellt David diesen Auftrag in den Raum. Aber dieses Angesichtssuchen hat auch was mit einer Begegnung zu tun, mit der Gegenwart. Im Beisein, im Zusammensein mit demjenigen sein. Und spätestens, wenn man sich mal mit ihm unterhält, der gefühlt was anderes zu tun hat und sich ständig umdreht, um was anderes zu machen, und man hinter dem herredet, weiß man, wie irritierend es ist, wenn man kein Angesicht vor sich hat. Wenn einer eigentlich abwesend ist. Diese Gegenwart fehlt. Vielleicht haben auch wir manchmal so dieses Gegenwartsgefühl verloren, Gott aus dem Blick verloren oder wie Bundeslade so ein bisschen außen vor, nicht im Zentrum gelagert. Was heißt es jetzt, Gott zu suchen? Gott ist einerseits unverfügbar und das läutet dieses Suchen ein bisschen an. Dieses, ich kann nicht auf den Knopf drücken und er ist da. Manchmal gibt es Sachen, die uns trennen. Und trotzdem weiß ich, Gott ist eigentlich allgegenwärtig. Er ist ja da. Er ist überall. Ob ich sitze oder stehe, so siehst du es. Was bedeutet es dann, Gott zu suchen? Ich habe es mal versucht, ein bisschen auf ein paar Begriffe runterzubringen. Gott ist mein Schöpfer. Und wer mit Maschinen oder Technik zu tun hat, der weiß, derjenige, der ein Gerät gebaut hat, ist meistens derjenige, der sich am besten damit auskennt. Das könnte bei Gott auch so sein. Vielleicht ist Gott mein bester Mechaniker. Vielleicht ist er aber auch schon ein bisschen ins Abseits geraten. Dann weiß ich auch, dass Gott Richter ist. Er ist der, der am Ende mein Leben bewerten wird. der die Autorität über mein Leben hat, der der Maßstab ist zwischen richtig und falsch und gut und böse. Er ist der, dem ich gehorchen sollte, dessen Willen ich tun soll. Aber vielleicht ist auch das vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz gekommen, Vergessenheit geraten. Ich weiß auch, dass Gott der gute Hirte ist, der mich führen und leiten will, der mir sogar nachgeht und mich sucht. Aber ihm zu glauben und zu vertrauen, vielleicht habe ich auch das manchmal ein bisschen vergessen. Wir haben gerade noch viel mehr gehört in dem Lied Starker Turm. Das ist ein wunderschönes Lied. Man kann sich das richtig vorstellen, diese Bilder, wie Gott ist. Und ich habe mir gedacht, Gott suchen hat was damit zu tun, dass Gott seinen angestammten Platz, den er eigentlich haben sollte, in meinem Leben wieder einnimmt. Das ist eigentlich eine gute Umschreibung für das, was Gott suchen ist. Wenn ich ihn einlade, den Platz, der ihm zusteht, in meinem Leben wieder einzunehmen. Ich weiß nicht, wer das kennt, es gibt so ganz fromme T-Shirts, da steht vorne drauf, Gott hat keine Rolle, spielt keine Rolle in meinem Leben. Und hinten drauf steht, er ist der Regisseur. Genau das möchte Gott ja auch sein. König David geht es mit seiner Bundeslade ganz konkret an. Gott, Gottes Gegenwart wird er in den Mittelpunkt bringen. Gott suchen. Das ist eine große Verheißung, die darauf liegt. Und irgendwie hat das auch mit Vers 1 und 2 zu tun, die mit Freude und Lobpreis zu tun haben. Aber wie passt das jetzt eigentlich zusammen? Jesus hat mal ein tolles Bild benutzt, um zu erklären, was es bedeutet, wenn Gott in dein Leben einzieht. Und das ist ein Gleichnis, das wirklich mal nur einen Satz gebraucht hat. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Ein Schatz im Acker. König David hat er auch einen Schatz entdeckt. Und in der Geschichte, wenn man weiterliest, stellt man fest, König David war außer sich vor Freude, als es endlich soweit war, diese Bundeslade kam nach Jerusalem. Und er ist davor getanzt und er hat offensichtlich komische Kleider angehabt oder wenige. Und seine Frau hat es gesehen und war gar nicht begeistert. Ich fand es nur peinlich, was er da macht. Aber einer hat sich ganz bestimmt gefreut und das war Gott. Weil König David genau diese Freude ausgelebt hat über diesen Schatz, den er gefunden hat. Er hat sich gefreut. Und wenn wir was toll finden, dann machen wir das. Dann reden wir drüber. Dann können wir manchmal die Klappe nicht mehr halten. Ob das ein neues Auto, ein Laptop, Handy ist. Ich habe mir jetzt ein Hängemattengestell gebaut und ich habe es auch schon auf WhatsApp gepostet. Wenn wir uns über was freuen, wenn wir von was begeistert sind, dann erzählen wir von den Vorzügen. Mit anderen Worten, wir ehren das, worüber wir uns freuen. Wir stellen die Vorzüge in den Vordergrund. Gott hat uns genau dazu geschaffen, ihn zu verehren. Die Freude am Herrn ist kein optionales Extra, Im Gegenteil. Jesaja 43 steht, ich werde zum Norden, da sammelt er das Volk, gib her und zum Süden, halte nicht zurück, bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde, jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja gemacht habe. Zu meiner Ehre gemacht. Oder Epheser 1, Vers 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preise seiner Herrlichkeit, seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Geschaffen zur Ehre Gottes, vorherbestimmt zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Eine Gottesbegegnung sollte eigentlich immer mit dieser Freude verbunden sein. Das Reich der Himmel gleicht einem ackerverborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude. Darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Schlaf, Gesundheit, Hängematte, Karriere, Urlaub, Unterhaltung, alles wird zweitrangig. Nimm's. Solange ich das behalten kann, kannst du alles andere haben. Petrus ist ein Mann in der Bibel, der das gemacht hat. Von dem wir wissen, er hat alles verlassen, er hat seinen Beruf verlassen, seine Heimat und ist Jesus nachgefolgt. Und irgendwann wird ihm das mal so bewusst. Und er sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus fängt jetzt nicht an und soll sagen, Superman, ey, du hast es geschafft, du bist auf dem richtigen Weg, endlich mal einer, der es durchzieht. Nein. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Jesus sagt nicht, du hast viel geopfert, du armer Schlucker, irgendwann. Ne? Nein, er sagt, du hast einen guten Deal gemacht. Du hast das beste Geschäft deines Lebens gemacht. Kein Selbstmitleid für keinen von uns. Im Gegenteil, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Dieser Gewinn ist so groß, dass er selbst Leiden und Verfolgung in den Schatten stellt. Oft habe ich das andersrum gelesen. Dieses Opfer im Vordergrund. Und überlesen, dass in diesem Text steht, freut euch und jubelt. Manchmal haben wir Herausforderungen in diesem Leben, manchmal große, manchmal kleine. Aber sie sind es wert in Gottes Reich. Ich habe ein kleines Fazit nach der Bausteinewelt dieses Jahr aufgeschrieben. Und es war kein großes Opfer, aber es war irgendwas, was ich mitgenommen habe. Da habe ich mir aufgeschrieben, das Leben wäre doch echt nicht lebenswert, wenn es nicht ab und zu einen Grund gäbe, als Langschläfer um 5 Uhr für seinen Gott und sein Reich aufzustehen. Und das stimmt. Das macht das Leben doch erst richtig interessant, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wenn wir diese Welt wirklich verändern. Wenn wir echte Hoffnung für die Menschen haben. Das ist es wert. Ich weiß nicht, ob ich diese Predigt jemanden halten würde, der wirklich gerade in Verfolgung und Leiden ist. Ich bin froh, dass wir es so nicht erlebt haben und erleben. Aber Paulus hat es gemacht. Paulus hat denen erzählt, dass sie mit Freuden damit umgehen dürfen. Aber nicht nur das. Durch die ganze Bibel zieht sich diese Aufforderung durch. Psalm 100, jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Psalm 32, freut euch an dem Herrn und frohlocket ihr Gerechten und jubelt alle, die ihr von Herzen Aufrichtigen. Psalm 37, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Oder Philipper 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und hier in unserem Predigtpsalm, Psalm 105, preist den Herrn, ruft an seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten. Singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke. Sucht sein Angesicht beständig. In meiner früheren Kirchengemeinde hat der Pfarrer einen Satz gehabt, den hat er fast bei jeder Kollektensammlung gesagt. Und der war: einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Manche haben das nicht so gut gefunden, dass er den immer gesagt hat. Aber er hat eine große Wahrheit damit ausgedrückt. Da steht im 2. Korinther 9, wer da kärglich sät, der wird kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott freut sich über fröhliche Menschen, die die Freiheit haben zu geben. Und Paulus? Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottesdiener, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber alle Zeit uns freund, als Arme, aber viel reich machend, als nichts habend und doch alles besitzend. Ich erzähle das nicht, um irgendjemand hier ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern weil ich das selbst lernen will, diesen Blick. Traurig, aber alle Zeit fröhlich. Was für eine Beschreibung für eine Gemeinde. Nein, nicht raus aus dem Leid, sondern im Leid eine Hoffnung, die trägt. Kein, ich fühle mich gerade nicht nach Lobpreis, sondern mein Lobpreis ist so tief verankert, tiefer als mein Leid. Warum ist diese Freude so wichtig? Wir haben gesagt, ich habe gesagt, Gott wird in der Freude verehrt. Er freut sich über dieses Tanzen, über dieses begeisterte Sein. Aber es ist noch mehr als das. Diese Freude, die setzt uns auch frei. So frei, dass wir austeilen können, wenn andere nichts mehr haben. Freude teilt nämlich aus. Ich war gestern in Sachsen bei Ansbach im Lidl. Liegt inzwischen auf meiner Strecke. Vorher bin ich an dem Kaff nie vorbeigekommen. Und ich war an der Kasse und stelle plötzlich fest, die Verkäuferin zieht was übers Band, was mir gar nicht gehört, was ich da gar nicht hingelegt habe. Und dann stellen wir fest, das ist von der Frau vor mir nach hinten gefallen. Waren ein paar Mini-Donuts. Und dann ging sie also, ja, die muss ich noch zahlen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, was für ein Blödsinn, so ein paar Mini-Donuts, die kosten ein paar Cent. Nehmen Sie es mit, die sind geschenkt. Ich habe gedacht, eigentlich cool. Ich habe die Fülle, was sind da ein paar Donuts? Ich bin so reich beschenkt, was sind die paar Cent? Es gibt viele hier, die viel mehr investieren als ein paar Mini-Donuts. Und auch euch wünsche ich diesen Blick auf alles, was ihr gebt und investiert. Dass euer Gewinn immer überwiegt. Ich bin so reich beschenkt. Ich habe alles bekommen. Was ist da schon? Wenn die Freude größer ist und ausdauernder als Schmerz und Leid und Anstrengung. Angesichts von diesen Anfechtungen bleiben manche Menschen stehen und teilen immer noch an andere aus. Das ist Nächstenliebe. Auch das ist uns den Jüngern schon passiert. Petrus, der trifft einen gelähmten Mann, der um Geld anbettelt, und er sagt: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Petrus hatte was zu geben, obwohl er nichts zu geben hatte. Was eine coole Geschichte. Auf der anderen Seite, ich glaube, eine sehr schwer zu lernende Lektion. Weil aller Reichtum, den wir auf dieser Erde sehen, ist endlich. Wir haben vor einiger Zeit mal bei den Pfadis so große Alukisten gekriegt. Und es ging darum, was machen wir mit denen? Wir haben mehr, als wir brauchen. Verteilen wir die im Verband. Und dann haben wir aber überlegt, wie viele Stämme es in Bayern gibt. Und dann war die Zahl plötzlich so klein. Und dann haben wir uns das doch gespart und haben die noch ein bisschen aufgehoben. Irdischer Reichtum ist oft endlich. Und trotzdem ist es vielleicht wert, die Lektion zu lernen. Damit wir nicht aus Angst um unser Lebensstandard bangen müssen, wenn Flüchtlinge in unser Land kommen. Obwohl unser Reichtum endlich ist. Das will ich nicht leugnen, aber vielleicht sollten wir Christen nicht so sehr an diesen Brotkrumen des irdischen Reichtums hängen, wenn wir einen Himmel voller Schätze haben. Die Frage ist, sind wir uns dessen bewusst? Freude. Freude über das, was uns Gott schenkt. Jeden Tag damit zu leben, das ist ein hoher Anspruch. Aber es ist auch das, wozu uns Gott immer wieder Anlass gibt. Wenn wir ihn suchen, wenn wir in unserem Leben Platz einräumen, wenn wir ihn zu demjenigen machen, der unsere Bedürfnisse stillt. Ich wünsche uns das, dass wir diesen Schatz entdecken, dass wir uns immer wieder darüber freuen. Dass wir diese Freude raustragen und dass wir immer genug haben zum Austeilen und nicht geizen müssen. Ich bete noch mit uns und dann schließen wir mit dem Vater unser. Ihr dürft gleich aufstehen, wenn ihr wollt. Vater, ich danke dir, dass du der Gott bist, den, wenn wir suchen, wir mehr finden, als wir erwarten. Ich danke dir, dass du lebendig bist, dass du lebst und regierst, dass du in dieser Welt herrschst, dass du trotz dem Mangel in dieser Welt unendliche Vorräte hast, dass du uns versorgst, dass du mit uns gehst, dass du uns den Weg zeigst, dass du uns beschützt, bewahrst. Und die Liste würde so lang weitergehen. Ich danke dir, dass du ein so großartiger Gott bist. Leg diese Gewissheit und diese Freude immer wieder in unser Herz, dass wir dich preisen für das, wie du bist und wer du bist und wie du an uns handelst. Und Papa, ich danke dir, dass wir alle unsere Gebete in das Gebet legen dürfen, das du uns gelehrt hast.